Die meisten von uns sind heute mit dem Auto wahrscheinlich hierher gefahren. Und jeder Autofahrer weiß, alle 2 Jahre muss das Auto zum TÜV, also genauer gesagt zur Hauptuntersuchung und zur Abgasuntersuchung. Ist ja nicht nur der TÜV, gibt auch andere Vereine. Und da wird das Auto dann auf Herz und Nieren geprüft. Ist es noch fahrtüchtig? Funktioniert es ordnungsgemäß? Sind alle Sicherheitsvorschriften erfüllt? Ja, man könnte fragen, wozu die ganze Mühe? Wir waren ja mal zeitlang in Brasilien, da gibt es keinen TÜV. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Da fährt allerdings auch so manches auf der Straße. Da haben wir auch ganz kräftig mit dem Kopf geschüttelt, dass sowas unterwegs sein darf. Andere Länder, andere Sitten. In Deutschland gilt, Sicherheit geht vor. Und wenn man wissen will, ist das Auto auch wirklich kein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr, passt alles, dann muss man es eben immer wieder mal untersuchen. Denn das Auto wird ja im Laufe der Zeit nicht automatisch immer besser. Leider ist das Gegenteil der Fall. Da kommt Rost, da kommt dies, da kommt das. Und ja, so wie Autos und Menschen und manches andere immer wieder geprüft werden müssen auf ihre Funktionsfähigkeit, so müssen auch wir Christen immer wieder auf den Glaubensprüfstand, will ich das heute mal nennen. Es sind viele Bewährungsproben in unserem Leben. Ja, das kann sein, ich habe mal so aufgezählt, Sorgen, Angst, Trauer, Niedergeschlagenheit, fehlender Lebensmut. Das können sein Leid, Schmerzen, Versagensängste, misslungene Pläne, Niederlagen, Verluste. Aber auch zwischenmenschliche Krisen, Zerbruch von Freundschaften, Eheprobleme. Das kann sogar sein Armut, Geldsorgen, Schulden, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot. Oder sogar Hunger, Krieg, Naturkatastrophen, Krankheit, Tod und Sterben. Und deswegen müssen wir heute über das Thema sprechen, Nachfolger Jesu auf dem Prüfstand. Dazu ein Bibeltext, der auch noch gut zur vergangenen Passionszeit passen würde. Ich lese nach der Übersetzung von Hermann Mengel aus dem Lukasevangelium, Kapitel 22. Die Verse 39 bis 51. Jesus ging dann, also nach der Passafeier mit den Jüngern, Jesus ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Im Paralleltext steht genauer zum Garten Gethsemane, der am Fuß des Ölbergs liegt. Und es begleiteten ihn auch seine Jünger. Und als er an Ort und Stelle angelangt war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet, beziehungsweise in die Versuchung hineinkommt und ihr dann unterliegt. Daraufhin entfernte er sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, und nicht sehr weit, kniete nieder und betete mit den Worten: Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wortwörtlich heißt es sogar, lass den Kelch an mir vorbeigetragen werden. Ich nichts damit zu tun habe. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und als er in angstvollem Seelenkampf, also Todeskampf, Agonie, das ist die letzte Anspannung der Kräfte vor der Entscheidung im Wettbewerb, dieses griechische Wort, als er in diesem Todeskampf geraten war, betete er noch inbrünstiger, noch heftiger, noch angespannter. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Vielleicht kann man sich dicken Schweiß mit Blutanteilen, so geronnene Blutmasse darunter vorstellen. Die fielen zur Erde nieder. Ich finde die beiden letzten Verse sehr gut und wichtig, obwohl sie stehen nicht in allen alten Handschriften. Aber in sehr vielen Handschriften stehen sie. Von daher denke ich, sollten wir es auch mitnehmen zum Text. Nach dem Gebet stand Jesus auf und als er zu seinen Jüngern kam, fand er sie vor Traurigkeit, Betrübnis, Schmerz, Leid eingeschlafen. Und er sagte zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das hat er ihnen vorhin schon gesagt. Und während er noch so redete, da erschien plötzlich eine Volksschar und der mit dem Namen Judas, einer von den 12, ging an ihrer Spitze und trat auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Das war die übliche Form der ehrerbietigen Begrüßung eines Rabbis durch seine Schüler. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als nun die Begleiter Jesu sahen, was da kommen würde, sagten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Wir lesen ein paar Verse vorher. Die Jünger hatten zwei Schwerter besorgt. Jesus hat gesagt, ja, es ist in Ordnung, das reicht. Sie hatten Waffen. Und einer von ihnen, nach Johannes 18 war das der Petrus, der schlug doch tatsächlich nach dem Knecht des hohen Priesters. Und wir erfahren ebenfalls in Johannes, der hieß Malchus. So ist er doch noch berühmt geworden, dieser kleine Knechte, dieser kleine hohe Priesterknecht. Und hieb ihm das rechte Ohr ab. Unangenehm. Jesus aber antwortete, hört auf, bis hierher und nicht weiter. Und dann berührte er das Ohr des Mannes und heilte ihn. Das steht nur hier in der Lukas-Version dieses Geschehens, dass er ihn heilte. Heute Morgen geht es um die Frage, wie wir Christen auf dem Stand des Lebens bestehen können. Ich versuche mal eine fünffache Antwort anhand unseres Predigttextes auf diese Frage zu geben. Und die erste Antwort heißt, folge Jesus nach. Natürlich, das Leiden Jesu geschah um unserer Erlösung willen, aber es hat auch noch eine Vorbildfunktion für uns. So wie der Glaube von Jesus geprüft wurde, so wird auch unser Glaube immer wieder geprüft. Wir werden den Stürmen des Lebens ausgesetzt. In Hebräer 2 heißt es mal, er musste in allem den Brüdern gleich werden. Also Jesus, um barmherzig zu werden und ein treuer Priester vor Gott. Er hat alles erlebt und erlitten, was Menschen erleben können. In Gethsemane zeigt uns Jesus, dass echter Glaube sich auf dem Prüfstand des Lebens bewähren muss. Jesus geht uns quasi voraus auf dem Weg der Schwierigkeiten und Probleme. Er, der Schuldlose, muss schreckliche Todesangst erleben und betet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Diese Angst, dieses Leiden war so schlimm, steht hier in unserem Text, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die Erde fielen. Also Jesus ist uns auch im Leiden ein Vorbild. Und wenn dir dieser leidende Jesus geholfen hat und du bist ein erlöstes Gotteskind, dann kannst du überhaupt erst ein Glaubensleben führen. Und das wird auch beinhalten, dass wir um Jesu willen leiden müssen. Und nur wenn wir an der Hand Jesu gehen, wird unser Glaube im oft so rauen Alltag Bestand haben. Denn Jesus nachfolgen, das heißt ja wörtlich in seinen Fußtapfen gehen, wie es auch mal im 1. Petrus Kapitel 2 heißt. Du bist also als Christ dann auf dem richtigen Weg, wenn er dein Leben vollkommen bestimmt, wenn du ihm tatsächlich nachfolgst und jeden einzelnen Schritt, jede Entscheidung er bestimmen darf, wenn du in seinen Fußstapfen gehst. Das ist Nachfolge. Ich liebe dieses Wort, Nachfolge. Und wenn du Jesus nachfolgst, wirst du die Erfahrung machen, dass der Glaube dich trägt, auch in Krisenzeiten, dass er dir Kraft verleiht, auch wenn du dich schwach fühlst, dass er dich mit Zuversicht erfüllt, wenn die Aussichten auch nicht gerade so rosig sein mögen, und er hilft dir, Angst und Sorgen zu überwinden. Wie es mal in Jesaja 40 heißt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und statt wie viele Menschen zu sagen, man muss im Leben glauben, kannst du frei bekennen, man muss im Glauben leben. So rum ist es richtig. Es reicht nicht aus, an irgendwas zu glauben. Viele Leute sagen immer so, ein bisschen treu doof muss man schon bei einer sagen, ich habe meinen Glauben, was immer dies beinhalten soll, dieser Satz. Ich möchte nur noch mal auf diese TÜV-Geschichte zurückkommen. Wenn du ein Auto hast, was nützt es dir, wenn es nicht fahren kann oder laut Urteil des TÜV nicht mehr fahren darf? Es hilft dir ja nichts, wenn du in deiner Garage, Lisa hat mich schon ermahnt, deutlicher sprechen. Wenn du in deiner Garage ein blitzblank poliertes Auto stehen hast, aber das fährt gar nicht. Also genügt es auch nicht, irgendeinen Glauben zu haben, sondern muss ein Glaube sein, mit dem man durchs Leben fahren kann. Ein Glaube, der erprobt ist, der etwas taugt, der dich auf dem Prüfstand des Lebens bestehen lässt. Ja, wenn du das erleben willst, dass du auf dem Prüfstand des Lebens Bestand hast, dann musst du ernsthaft und mit allen Konsequenzen Jesus nachfolgen. Nur ein Nachfolger Jesu wird den Prüfungen des Lebens standhalten können. In einem Lied heißt es mal, wenn Jesus dich ruft, dann blick nicht zurück, dann frag nicht, wer außer dir noch folgt. Folge Jesus einfach nach, wo immer es hingeht. Das war der Punkt 1. Folge Jesus nach. So kannst du auf dem Prüfstand des Lebens bestehen. Die zweite Antwort heißt, frage nach dem Willen Gottes. Auf dem Prüfstand des Lebens bestehen heißt, nicht nur bereit sein, Jesus nachzufolgen, sondern auch erkennen, wo geht es im Glauben eigentlich lang? Hat bei einer so lustig gedichtet, wer den Weg nicht kennt, kann das Ziel nicht haben, muss ein Leben lang im Kreise traben. Du musst den Weg kennen. Du musst lernen, nach Gottes Willen zu fragen. Im Glauben gilt nicht, dabei sein ist alles, sondern im Glauben ist es auch wichtig, dass wir am Ziel ankommen. Daher ist es unerlässlich, dass ein Nachfolger Jesu immer wieder neu fragt, Herr, was soll ich tun? Was ist dein Wille für mich heute? Welchen Plan verfolgst du für mein Leben? Wichtige Fragen, gerade für Jugendliche. Da sitzen ein paar, die gehören zu der Kategorie. Wen soll ich mal heiraten? Soll ich überhaupt heiraten? Was für einen Beruf soll ich lernen? Ah, es gibt auch wichtige Fragen, ich weiß, aber das sind so Fragen, ne? Die kommen irgendwann mal dran, ob man will oder nicht. Und dann ist es wichtig zu fragen, Herr, was willst du? Herr, zeige mir deinen Weg, betet der Psalmist im Psalm 86. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Weißt du, jetzt komme ich nochmal auf diese Autogeschichte, wenn du als Christ Auto fährst, dann bist du nicht der Fahrer. Haha. Ja, da guckst du, ne? Im Auto sitzen, aber selber nicht der Fahrer sein. Du bist nur Beifahrer. Jesus fährt. Er kennt den Weg. Er weiß auch, wie man fährt. Ich fahre nicht sehr gut, sagt mir meine Frau zumindest immer wieder. Glaubt zwar deswegen trotzdem, dass ich noch einigermaßen fahrtauglich bin. Fast schon, sagst du, okay. Aber ist das nicht eigentlich toll? Ich kann mich neben Jesus setzen und völlig entspannen und sagen, okay, du weißt, wo es lang geht, du kannst gut fahren, fahr bitte. Wenn wir nicht nach Gottes Willen fragen, dann wäre das verheerend für unsere Nachfolge. Noch schlimmer wäre, den Willen Gottes erkennen, dann aber nicht tun. Das wäre noch schlimmer. Und auch da ist uns Jesus ein Vorbild. In Johannes 4 sagt er mal, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Es ist nicht immer leicht, den Willen Gottes zu erkennen. Wie leicht verwechselt man gut gemeinte Absichten mit dem wirklich guten, reinen Willen Gottes. So war es hier in dieser Geschichte. Als die Begleiter Jesu sahen, wie sich die Sache entwickeln würde, heißt es im Text, da sagten sie, war jetzt nicht so ganz fernliegend, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Ich meine, sie waren 11 und Jesus, sie hatten 2 Schwerter. Ihnen entgegenstand eine große Schar, heißt es hier heute, Kriegsknechte mit Lanzen etc. Also ich muss sagen, eigentlich war das ganz schön mutig, dass die Jünger gesagt haben, wir wollen jetzt unseren Herrn verteidigen. Die können ihn nicht einfach festnehmen. Und einer, wir wissen, es war Petrus, haut mit dem Schwert auch gleich zu und erwischt das Ohr von dem einen Knecht. Und was sagt Jesus? Hört auf. Bis hierher und nicht weiter. Weil nur Jesus wusste, das ist jetzt der Wille Gottes, das muss so sein. Die Jünger haben gedacht, auf gar keinen Fall. Das kennen wir schon von Petrus. Was, du sollst sterben? Nein, nein, das geschiehe dir nur nicht. Immerhin, sie fragen noch schnell, sollen wir? Sollen wir, nur der Petrus, der ist marschiert voran. Er fragt gar nicht, erst sollen wir. Aber wir müssen fragen, sollen wir? Herr, ist es jetzt wirklich dein Wille, das zu tun? Ich habe oft so Situationen erlebt, wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit im Jugendkreis, da waren manchmal so Fragen, machen wir das jetzt oder nicht? Da sollte eine Feier stattfinden und die Frage war, gehen wir dahin und werden wir dort ein Lied singen, ja oder nein? Sollen wir das tun? Sind wir da überhaupt am richtigen Platz? Und so weiter. Und dann haben wir zusammen gebetet. Herr, zeige uns deinen Weg. Was ist jetzt dran? Ich glaube, wir sind nicht hingegangen, soweit ich mich erinnere. Alles, was wir nach eigenem Gutdünken und aus eigener Kraft fürs Reich Gottes tun wollen, wird wirkungslos verpuffen und sei es noch so gut gemeint. Und um der Gefahr zu entgehen, sich menschlichen Meinungen auszusetzen, anstatt allein auf die Stimme Gottes zu achten, ist es manchmal wichtig, sich auch von Menschen in gewisser Weise auch manchmal von guten Freunden zu lösen und ganz allein in der Stille mit Gott zu reden. So wie Jesus das hier tat. Es heißt nämlich, bevor Jesus sich niederkniete und betete, entfernte er sich etwas, ein Steinwurf weit. Wörtlich heißt es da, er riss sich von ihnen los und war dann ganz allein mit seinem Gott. In Galater 1 lesen wir mal, als es Gott gefiel, seinen Sohn mir, dem Paulus, zu offenbaren, da ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Ich habe nicht rumgefragt, wie denkt ihr denn, die anderen darüber. Ich zog auch nicht mehr nach Jerusalem hinauf, zu den Aposteln, sondern ging weit weg nach Arabien und so weiter. Schreibt Paulus. Ich beriet mich mit Gott allein. Und so hat Jesus in Gethsemane darum gerungen, ja zum Willen Gottes zu sagen. Herr, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat nach Gottes Willen gefragt. Er wusste natürlich, dass er diesen Weg gehen wird und gehen muss. Aber die Angst, die er erlebt hat, was kommt jetzt auf mich zu? Was werden die mit mir machen? Er wusste es ja. Die war einfach nur schrecklich. Und deswegen hat er das auch getan, damit wir lernen, den Willen Gottes zu erfragen. Es ist immer, Jesus ist uns ein Vorbild in allem. Dann das Dritte. Fragen nach dem Willen Gottes und ihm nachfolge jetzt. Das Dritte, führe ein Gebetsleben. Es reicht noch nicht, ihm nachfolgen wollen. Es reicht noch nicht, nach seinem Willen fragen. Was ist, wenn uns unterwegs die Probleme und Sorgen bei allem guten Willen über den Kopf wachsen? Das hat vielleicht jeder schon mal erlebt, dass er in Grenzsituationen kommt, wo er sich einfach überfordert fühlt, hilflos fühlt, kraftlos fühlt, unsicher ist. Und dann brauchen wir das Gebet. Es heißt hier von den Jüngern, sie begleiteten Jesus. So weit, so gut. Doch als es darauf ankam, versagten sie. Im Paralleltext steht, die Kriegsknechte legten Hand an ihn und griffen ihn und da verließen ihn alle. Also gerade noch große Worte. Soll man reinschlagen, jetzt die Flucht ergreifen. Ist vielleicht doch ein bisschen gefährlich, das Ganze hier. Aber das Schöne ist, in dieser schweren Situation, wo die Jünger versagen, wo sie A, nicht den Willen Gottes erkennen, B, auch nicht die Kraft haben, das mit ihm durchzutragen, da lässt er sie nicht fallen. Es sind immer noch seine geliebten Jünger. In diesem Moment sind sie zwar gerade ohne Glauben, sie sind auf dem Prüfstand des rauen Lebens durchgefallen, aber sie bleiben doch trotzdem seine geliebten Jünger. Auch Kinder bleiben unsere Kinder, ja? Selbst wenn sie Böses tun, sie bleiben doch unsere Kinder. Der Glaube der Jünger war echt, er war wirklich echt. Aber in diesem Moment war er einfach zu schwach. Das ist so wie mit dem Auto, ich komme jetzt nochmal drauf. Manchmal ist der Motor unseres Lebensautos einfach zu schwach. Ich merke das zum Beispiel bei meinem Auto, wenn es bergauf geht und ich nicht rechtzeitig runterschalte, boah, dann bleibt der beinahe stehen. Das schafft der Motor nicht. Und so ist es auch im Leben manchmal. Oder wir vergessen, im Gang runterzuschalten, wir muten uns zu viel zu, haben unsere Kräfte überschätzt, plötzlich sind wir in der Krise. Die Kraft reicht nicht. Es ist manchmal schwer. Es war auch für Jesus schwer. Natürlich, er wusste, er muss diesen Weg gehen, er war Gottes Sohn, aber er war doch zugleich auch Mensch. Mit allen Fasern seines Lebens musste er das schreckliche Leid, die unerträglichen Qualen des Kreuzestodes ertragen. Wie schöpfte Jesus neue Kraft? Er betete. Vers 41, Vers 44, er kniete nieder und betete. Und als er in angstvollen Seelenkampf in Agonie geraten war, betete er noch inbrünstiger. Jesus schaffte es, den schweren Weg zu gehen, weil er betete. Das war seine Kraftquelle. Viele verfolgte Christen, die meisten von uns gehören nicht so direkt dazu, aber es gibt viele Länder in dieser Welt, wo Christen aufs Schlimmste verfolgt werden. Da ist Gefängnis beinahe noch das Harmloseste. Und es hat schon immer gegeben, dass Christen ganz schlimm verfolgt wurden. Und diesen Weg schafft man nur, wenn man betet. Ich habe damals als junger Christ schon viele Bücher von Richard Wurmbrand gelesen, der in Rumänien verfolgt wurde. Manche werden ihn kennen oder auch Bücher von ihm gelesen haben. Es ist ergreifend und fast unfassbar, wenn man liest, wie diese Männer Gottes, die um ihres Glaubens willen jahrelang im Kerker saßen, die Kraft Gottes erlebten, das durchzustehen. Manchmal lassen wir uns als Christen hängen und geben uns der Traurigkeit hin. Das war mit den Jüngern hier auch so. Als Jesus gebetet hatte und zu den Jüngern kam, heißt es hier, fand er sie vor Traurigkeit eingeschlafen. Und Jesus sagt aber, hey, betet, sonst geratet ihr in Versuchung. Was schlaft ihr? Das ist oft das Problem in der Nachfolge. Wir schlafen, anstatt hellwach zu sein. Steht auf, betet. Deswegen steht auch manchmal in der Bibel, dass man beim Beten stehen soll oder Hände erheben, vor Gott stehen. Steht auf und betet, sonst fallt ihr in Versuchung. Es muss uns daher ein Gebetsanliegen sein, nicht in Anfechtung zu fallen, nicht mutlos zu werden im Glauben. Jesus betete umso intensiver, umso inständiger, als die Angst wuchs. Und Jesus hat für uns den Sieg im Gebet errungen. Er ist uns auch hierin Vorbild. Wir sollen auch lernen, im Gebet Siege zu erfahren. Siege über Angst und Mutlosigkeit. Wir sollen wach, mutig und entschlossen durchs Leben gehen, um in Krisenzeiten nicht auf dem Prüfstand des Lebens durchzufallen. Was ja unser Thema heute ist. Nachfolger Jesu auf dem Prüfstand. Dabei kann es eine große Hilfe sein, nicht nur in der Not zu beten, sondern so wie auch Jesus es tat und es hier ausdrücklich im Text heißt, er hatte eine Gewohnheit, um im Gebet zu leben. Er hat ein Gebetsleben geführt. Nach seiner Gewohnheit begab er sich an den Ölberg. Das war der dritte Punkt. Wie besteht man auf dem Prüfstand? Ein Gebetsleben führen. Der vierte Punkt. Fürchte keine Nachteile. Wer Jesus ernsthaft nachfolgen will, wird auch Nachteile auf sich nehmen müssen. Auch hierin ist Jesus unser Vorbild. Er war bereit, den Kelch, wie es hier ausgedrückt wird, den Kelch des Leids zu trinken, obwohl es eigentlich sein innigster Wunsch war, dass er das vermeiden kann. Und das verstehen wir, das wäre unser aller innigster Wunsch gewesen. Aber auch so wie Jesus es erduldete, sollen wir bereit sein, wenn man uns verhöhnt, wenn man uns verlacht, wenn man uns verspottet, ablehnt, meidet, uns hasst, hat Jesus gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Aber worin er gelitten hat, lesen wir in Hebräer 2. Als er versucht wurde, da kann er auch denen helfen, die versucht werden. Mir sind da so ein paar Leute vor Augen gestanden. Der Paul Gerhardt zum Beispiel, viele werden ihn kennen, ein sehr bekannter christlicher Liederdichter. Der ist im 30-jährigen Krieg aufgewachsen. Das war eine sehr schlimme, schwere Zeit mit vielen Toten. Er hat als 15-Jähriger die Pest erlebt. Von fünf seiner Kinder sind 4 als kleine Kinder schon verstorben. Und dennoch war er so von Gott gesegnet, dass er 139 tiefgehende deutschsprachige christliche Lieder gedichtet hat. Oder denken wir den Apostel Johannes. Der war nach Patmos verbannt für Jahre. Denken wir an John Bunyan, ein bekannter Prediger. Er verbrachte 2x6 Jahre im Kerker und dann nochmal 6 Monate. Oder denken wir an Stephanus, er wurde öffentlich zu Tode gesteinigt. Alle diese Männer haben Schweres erlebt, aber ihren Glauben hat das trotzdem nicht erschüttert. Im Gegenteil, der Glaube wurde nur reifer und gefestigter dadurch. Wir haben das vorhin in dem Lied gesungen, dir gehört mein Lob. Das hat mich schon immer sehr berührt, dieser Vers. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Es ist kein Nachteil, wenn du Nachteile erlebst. Im Gegenteil, dein Glaube wird dadurch wachsen, deine Hingabe an Jesus wird sich vertiefen und das wiederum hilft, auf dem Prüfstand des Lebens sich zu bewähren. Und das letzte und fünfte, als Antwort auf die Frage, wie bestehen wir, das ist fast der schönste Punkt. Ich wollte den erst weglassen, ne? Aus Zeitgründen. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten und deswegen habe ich das Glück, dass ich diesen Punkt noch bringen darf. Das ist nämlich der schönste, der heißt, falle auf durch Liebe. Also nicht durch die richtige passende Jeans, durch die wir gerne bei unseren Mitschülern auffallen, oder das neueste, allerneueste Handy, kann man auch mit auffallen. Manche mögen sowas, mit sowas angeben. Falle auf durch Liebe. Wow. Wie war das? Judas küsst den Herrn Jesus. Das war, wie wir aus Matthäus 26 erfahren, ein vereinbartes Zeichen mit den hohen Priestern und Ältesten. Der ist es, nicht dass ihr aus Versehen einen von den Jüngern gefangen nehmt. Aber wie schändlich und traurig ist das, von einem seiner besten Freunde verraten zu werden. Ähnlich hat es Pfarrer Theo Lehmann erlebt. Manche werden ihn kennen. Ein ganz toller Prediger, der sehr kernig immer gesprochen hat. Er war in der DDR Pfarrer und war bekannt für seine packenden, aber auch den Staat kritisierenden Äußerungen. Und das Ministerium für Staatssicherheit hat also mehrere informelle Mitarbeiter, die IMs, auf ihn angesetzt. Und einer davon war aus dem engsten Freundeskreis von Pfarrer Lehmann. Und ich habe gelesen, es ist die Leidenschaft für die Jazzmusik, die Pfarrer Lehmann und diesen engen Freund verbindet. Und die seinen Freund schließlich sogar ins Gefängnis bringt. Jazzmusik ging ja nicht. Er sagt, wir waren Jazzsammler. Wenn ich einen politischen Witz gehört habe, war er der Erste, dem ich ihn erzählt habe. Und der war der Spitzel. Ein Mensch, dem ich restlos vertraut habe. Wir haben zusammen Urlaub gemacht, Geburtstag gefeiert. Wir waren echte Freunde, erzählt Lehmann. Zum Spitzel wird dieser Freund erst, als er wegen des Besitzes von Jazzplatten von der Stasi verhaftet wird und für 4 Jahre ins Gefängnis soll. Ich nehme mal an, man hat ihm angeboten, du kannst auch Spitzel sein. Wie wär's? Und dieser Freund verfasste zahllose Berichte über den Theologen Lehmann. Bis zu dessen Tod ahnt Theo Lehmann nichts davon, dass er von dem bespitzelt wird. Er sitzt sogar an dessen Totenbett und betet mit dem überzeugten Atheisten das Vaterunser. Aber der behält das dunkle Geheimnis für sich. Erst viele Jahre später, nach der Wende, als Lehmann Einsicht in seine Stasi-Akte bekommt, erfährt er das Ungeheuerliche, was er anfangs nur sehr, sehr schwer verdauen konnte. Vertrauensbruch in so einem Maße, das ist fast das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Und wie reagiert Jesus, als sein Verräter ihm gegenübertritt und ihn küsst? Judas, mit einem Kuss verrätst du mich. Im Paralleltext Matthäus 26 steht sogar, Jesus sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hergekommen? Jesus begegnet dem Verräter mit unvergleichlicher Liebe. Er wusste, dieser ganze Hass, den hat Satan in den Judas gepflanzt. Dem stellt er liebevolles Entgegenkommen gegenüber. Das hat Pfarrer Lehmann später auch getan. Er spricht ihn mit Freund an, aber er konfrontiert ihn auch mit seinem unaussprechlichen, böswilligen Verrat. Was? Mit einem Kuss verrätst du mich? Wirklich, Judas? Ist das deine Antwort auf all das, was du von mir in den 3 Jahren gesehen und gehört und miterlebt hast? Jesus sagte nicht nur, liebe deine Feinde, er tat es auch. Und deswegen wollte er auch nicht, dass die Jünger für ihn kämpfen. Und deswegen heilte er sogar das von Petrus abgeschlagene rechte Ohr. Steht alles ganz detailliert in der Bibel. Ich habe mal versucht, mir das vorzustellen. Wie hat er das gemacht? Das heißt, er berührte ihn. War dann das Ohr wieder da? Oder hat er das abgefallene Ohr aufgehoben und wieder angesetzt? Das machen die Chirurgen heute ja auch sowas. Das steht jetzt leider nicht so genau in der Bibel. Das hätte mich interessiert. Aber ist das nicht ein unglaublicher Zug der Demut und Liebe, dass Jesus dem, gut, der Knecht konnte nichts dafür, der hat nur seinen Job gemacht, sage ich mal, ja, dass er dem das Ohr wieder heile macht. So lernen wir aus dieser Rede Jesu, die Waffen im Reich Gottes, die bestehen nicht in äußeren Mitteln, nicht in schlauen Worten, nicht in tollen Taten. Gottes gänzlich unschlagbare Waffe heißt Liebe. Nur so kann man im Reich Gottes was anrichten. Zum Schluss noch ein Zitat von Bischof Festo Kiwenjere, der Anfang der 1970er Jahre Bischof war in Uganda, anglikanischer Bischof, der musste dann später fliehen, weil Idi Amin, der Präsident, nach seinem Leben trachtete. Und da gibt es eine interessante Geschichte, die erzählt er selber. Er sagt, man fragte mich, wie ich wohl reagieren würde, wenn ich dem Präsidenten Amin, Amin war ein blutrünstiger Diktator in Uganda. Ein Mann, der so viel Menschen umgebracht hat, das kann man nicht in Worte fassen, was das für ein schrecklicher Mensch war. Wenn ich diesem Präsidenten gegenüber säße und man würde mir eine Waffe, ein Gewehr geben, was würden Sie dann machen, Herr Kiwengere? Da hat er geantwortet, die einzige Antwort, die ich geben könnte, wäre, dass ich die Waffe dem Präsidenten überreichen würde und sagen würde, ich denke, das ist Ihre Waffe. Meine ist es nicht. Meine Waffe ist Liebe. Ein unheimliches Zitat, hat mich schon immer fasziniert, was Festo Kiwengere gesagt hat. Nein, ich würde ihn nicht abknallen. Obwohl er der blutrünstige Diktator ist, den man sich vorstellen kann. Ich würde auch ihn lieben. Er hat dann das Buch geschrieben, Ich liebe Idi Amin. Faszinierend. Das ist das Reich Gottes in realitär. Erlebbar, echt, tatsächlich. Und auch darin ist uns also Jesus schließlich unser Vorbild. Lebe die Liebe, die Jesus gelebt hat, dann wirst du auf dem Prüfstand des Lebens bestehen. Folge Jesus nach, frage nach dem Willen Gottes, führe ein Gebetsleben, fürchte keine Nachteile und falle auf durch Liebe. Amen.